trotz all dieser Probleme, die wir politisch haben, aber auch sozial, oder wenn wir uns auch den Klimawandel anschauen, vertraue ich uns Menschen, weil wenn ich zurückblicke und gucke, was für Etappen wir genommen haben, eigentlich haben wir doch immer zum Besseren uns entwickelt, ja? Also da bin ich optimistisch. Also ich denke, es wird weiterhin positiv für die Menschheit weitergehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview und zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Heute ist meine Gästin Serap Altinschik. Serap und ich, wir haben uns vor ungefähr 3 Monaten kennengelernt bei einem Balkongespräch. Und Serap ist eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit. Ich bin super stolz, dass wir das dann so schnell eingetütet haben und sie jetzt hier zu Gast ist in diesem kleinen, aber feinen Podcast. Denn Serap ist seit Februar 2023 geschäftsführende Vorstandsvorsitzende von Oxfam Deutschland. Und jetzt klingelt es wahrscheinlich schon bei der einen oder anderen Person, denn Oxfam ist ein riesiges Ding. International gesehen besteht Oxfam aus 21 unterschiedlichen Organisationen mit über 3000 lokalen PartnerInnen in mehr als 70 Ländern. Und hat in Deutschland eben ganz viele unterschiedliche Läden. Das Ganze wird getragen von einer Unmenge von Ehrenamtlichen und am Ende fließt dieses ganze Geld, was in diesen Läden mit dem Verkauf von unterschiedlichen Dingen gemacht wird, fließt dann in Projekte weltweit. Wir sprechen darüber, wie sie diese Projekte auswählen, wie das Geld tatsächlich dort landet. Wir reden über die Herausforderungen, wir reden aber auch über ihr Leben, denn Serap hat ein richtig abgefahrenes Leben bereits hinter sich gebracht. Das ist ein Leben, das passt bei anderen Leuten in 200 Jahren nicht rein. Sie hat viele unterschiedliche Dinge gemacht. Ich will da gar nicht vorweggreifen. Eine Sache, die wir nicht ausgerollt haben, aber die ich gerne jetzt hier reinwerfen möchte, ist, dass ihr Spitzname in den sozialen Medien C-Rap ist. C-Rap. Das ist quasi, könnt ihr selber raussuchen, ein kleines Wortspiel mit ihrem Namen. Tolles Gespräch, danke Serap, dass du zu Gast bei mir warst. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß. Wie immer, hinterlasst ein Herz, hinterlasst Kommentare, lasst mich wissen, wie dieses Interview war, was euch gefallen hat oder erzählt mal, wen ihr so in diesem Podcast haben wollt. Und jetzt noch ein richtig schönes Update. Ab der nächsten Woche wird aus den Good News der Goodcast Deep Dive. Warum machen wir das? Natürlich war es eine gute Idee, euch immer wieder richtig viele gute Nachrichten mitzubringen. Aber wir haben das Gefühl, wir wollen noch einen Schritt weitergehen. Wir wollen die Dinge mehr vertiefen, mehr verdichten und mehr gemeinsam mit euch schauen, was hat es mit diesen guten Nachrichten also wirklich auf sich. Das heißt, ab der nächsten Woche werden Christian und ich uns immer ein Thema nehmen. Eine Person bereitet vor, die andere Person fragt nach. Und in diesem Thema, welches natürlich mit einer guten Nachricht verbunden ist, werden wir dann schauen, was steckt da eigentlich wirklich drin. Warum ist das eigentlich eine gute Nachricht? Das hat vor allem auch damit zu tun, dass wir beide immer das Gefühl hatten, dass wir die Geschichten nicht zu Ende erzählt haben, dass da noch mehr sein muss, dass da noch mehr Gutes drin steckt. Also, freut euch auf die nächste Woche. Aus den Good News wird der Goodcast Deep Dive. Und jetzt ganz viel Spaß mit Serap und diesem wunderschönen Interview. Nicht vergessen, Herz da lassen, teilen, abonnieren, kommentieren. Viel Spaß! Serap, herzlich willkommen im Goodcast.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ich mich auch. So ein gutes Vorgespräch gehabt. Ich finde, die spannendste Frage für mich ist mal die erste Frage. Und ich habe folgende. Ich habe in der Vorbereitung herausgefunden, dass du in dem Interview mal gesagt hast, dass du als Kind davon geträumt hast, die Welt zu retten. Wie steht's damit so?
Oh mein Gott, was man so als Kind für Träume hat und glaubt, man könnte das auch dann schaffen. Ja, natürlich treibt mich das immer noch an, weil ich schon wirklich seit ganz, ganz jungen Jahren Probleme hatte mit Ungerechtigkeit oder wenn ich den Eindruck hatte, dass ich oder andere ungerecht behandelt werden und auch gesehen habe, dass es wirklich, ja, dass Menschen auch aufgrund ihrer Herkunft oder wie ihre Eltern letztendlich verdienen, unterschiedlich behandelt werden. Und deswegen bin ich immer noch dran alles, was ich einsetzen kann, dran zu arbeiten und hoffe, dass ich einen kleinen Beitrag dazu leiste, dass wir halt weniger Ungleichheit und ja, weniger Armut haben und die Welt etwas ein Stück weit besser machen.
Na, wie groß oder wie klein dieser Beitrag ist, da kommen wir gleich drauf. Aber vorher noch eine Frage. Ich muss normalerweise immer ziemlich rumbohren, bis die Leute dann von selber erzählen, dass es irgendwas mit ihrer Kindheit zu tun hat. Hast du so ein Kindheitserlebnis parat, wo du sagst, ey, da ist jemandem so richtig Ungerechtigkeit widerfahren und ich fand's mordsmäßig daneben, hab mich dafür eingesetzt, dass es anders läuft?
Also ich kann ja sagen, erstmal natürlich, was ich mordsmäßig nicht in Ordnung fand, was mit mir zu tun hatte.
Auch gut, nehme ich auch.
Mir fallen bestimmt auch Geschichten ein, wo es andere betraf und ich mich an ihre Seite gestellt habe oder vor sie, ohne sie vielleicht sogar zu fragen, ob sie das jetzt in Ordnung finden. Vielleicht fanden sie es ja sogar übergriffig. Auf jeden Fall war ich sehr, sehr jung. Meine Mama und ich hatten nochmal darüber gesprochen, ob wir uns erinnern können oder sie. Natürlich brauchte eigentlich etwas mehr sie, die mir sagen konnte, wie alt ich ungefähr gewesen bin. Aber wir denken so zwischen 9 und 10 höchstwahrscheinlich, wo ich dann bei uns, bei meinen Eltern in der Wohnung stand, bei uns im Flur vor der Wohnungstür, meine Arme verschränkte und ihr erzählte, dass ich das total ungerecht finde, wie ich behandelt werde als Mädchen im Vergleich zu den Jungs. Und ja, mir wurde dann nämlich irgendwann erzählt, naja, ich sollte mich nicht so benehmen, das sollte ich doch bitte nicht mehr machen und so weiter und so fort. Und habe dann meiner Mutter gesagt, dass ich halt Präsidentin von Deutschland irgendwann werde. Also damals wusste ich noch nicht, dass eigentlich der Kanzler oder die Kanzlerin ein bisschen mehr Power haben in Deutschland.
Naja, der Bundespräsident ist auf dem Papier der mächtigste Mann in Deutschland.
Ja, auf dem Papier.
Auf dem Papier.
Und gesagt habe, dass ich dann so viel Macht habe, dass ich dann dafür sorge, dass Mädchen und Jungs machen können, was sie wollen und gleichberechtigt. Also ich habe es anders formuliert, aber dass die Mädchen dann natürlich nicht sozusagen weniger dürfen. Da habe ich natürlich sozusagen mich verteidigt, weil ich das total ungerecht fand und auch wirklich mich das sehr verletzt hat und ich wirklich wütend geworden bin. Und sonst natürlich auch in meiner schulischen Laufbahn war ich auch bekannt. Ich hatte auch so einen Nickname, da hieß immer Setup die Anwältin.
Ja.
Ja, genau die war ich. So, wenn ich den Eindruck hatte, jemand wurde ungerecht behandelt oder es wurde irgendwas gesagt, was nicht in Ordnung ist, bin ich dann immer dazwischen und habe mich empört oder erbost oder habe dann gesagt, nee, so aber nicht, das geht nicht, das ist nicht fair und ja, habe sozusagen mich eingesetzt, weil ich dachte, das, was ich gerade mitbekomme, ist so nicht in Ordnung.
Und trotzdem bist du nicht in die Politik gegangen?
Ja, das stimmt. Ich
keine
bin nicht,
Präsidentin?
Nein, ich bin, wie wir feststellen können.
Noch nicht?
Genau,
noch nicht. Wer weiß. Wer weiß.
Who knows?
Hast du vor?
In die Politik zu gehen? Du meinst,
nein,
Kanzlerin zu werden?
Ich wollte so direkt, wollte es nicht fragen, sondern eigentlich war es auch ein Umweg. Also, viel eher war die Frage war viel eher, warum du dich dann doch nicht dafür entschieden hast, diesen Weg einzuschlagen?
Ich glaube, es gibt einige Gründe. Eines der Gründe ist, ich habe während des Studiums war ich wirklich unglaublich politisch aktiv in den 90ern. Wir reden hier wirklich noch von den 90ern. An der Universität habe auch gemeinsam mit anderen Kommilitoninnen die internationale Liste gegründet. Also das heißt, wir haben uns zur Wahl gestellt, um halt in den AStA gewählt zu werden etc. Haben auch in Hannover an der Universität das Café International gegründet, wo es dann sozusagen auch Veranstaltungen gab, wo wir Lokalpolitikerinnen eingeladen haben, aber auch andere Veranstaltungen dort organisiert haben. Und habe gemerkt, wie wenn man quasi auch im kleinen Raum öffentlich sich für politische Punkte einsetzt, dass man da halt auch wirklich unglaublich angegriffen werden kann. Das fand ich dann schon, auch unter der Gürtellinie habe ich das empfunden, was nicht heißt, dass ich deswegen gedacht habe, ich höre jetzt auf, politisch zu sein. Ich bin ja immer noch ein sehr politischer Mensch, sonst wäre ich höchstwahrscheinlich jetzt bei Oxfam Deutschland. Und habe dann aber, als ich dann meine berufliche Karriere begonnen habe, trotzdem noch Kontakt gehabt zu vielen Menschen, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die halt in Parteien wirklich ehrenamtlich sich sehr engagiert haben. Und sie unterstützt bei Moderationen oder habe auch an den Sitzungen teilgenommen von Abteilungen, nannte man das damals zum Beispiel der Sozialdemokratinnen. Und habe aber währenddessen schon gemerkt, weil ich auch in der beruflichen, also ne, schon im Berufsleben stand, schön sie zu unterstützen, aber am besten draußen bleiben, weil
ich bin so gespannt, was jetzt kommt. Weil
ich glaube, dass da die Machtkämpfe wirklich nochmal strategischer und auch, fand ich, auch wirklich unangemessener stattfinden, als eventuell in unserem Sektor, wo ich jetzt arbeite, in dem sogenannten Social Impact oder Nichtregierungsorganisation.
Gibt es da keine Machtkämpfe?
Na klar gibt es die. Würde mich, also, und kann auch nicht sagen, dass es die Sicherheit nicht
bei
uns gibt. Ich denke, dass, wo Menschen aufeinandertreffen, es immer Spannung gibt. Mal konstruktiver Art, manchmal auch destruktiver Art. Ich denke, das haben wir alle erlebt und werden wir wahrscheinlich auch weiterhin. Ich finde aber die Ausmaße und die Art und Weise, wie das dann gemacht wird, muss ich sagen, immer noch in inverted commas respektvoller als das, was ich damals damit erlebt habe. Ja, und ich glaube, dort eine Karriere zu machen, wenn Politikern sich wirklich dafür entscheiden, so sehr sie viel abkriegen, vergessen, glaube ich, ganz viele, dass die da schon eine unglaubliche Resilienz aufbauen müssen. Und deswegen finde ich, dass sie dann auch oftmals zu Unrecht in der Öffentlichkeit so negativ wahrgenommen werden oder dass man so negativ über sie urteilt.
Ja, finde ich gut, dass du das Wort Resilienz benutzt. Ich bin mir da manchmal nicht so sicher, ob das noch Resilienz ist oder schon Ignoranz. Aber ich will das gar nicht in Abrede stellen. Also ja. Die arbeiten echt viel. Ich hatte das vor ein paar Tagen mit einem Kumpel von mir im Gespräch, dass man echt unterschätzt, wie viel man als Politikerin arbeitet. So einfach sukzessive unterschätzt.
Absolut. Also kann ich nur sagen, ich hatte ja letztes Jahr wirklich das Glück, in einer Delegation mit unserer Außenministerin noch Annalena Baerbock mit dabei zu sein. Und da habe ich, ich wusste es natürlich schon vorher, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man praktisch live dabei sein kann und darf, wie ich eigentlich richtig gelegen habe. Das ist ein Job, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Mhm. Und das ist schon ein harter Job. Bin froh, wenn Menschen diesen Job auch gerne machen. Also ich finde, wir müssen unsere Politiker noch weiter unterstützen, weil im Schnitt verdienen sie nämlich, wenn man sie dann vergleicht, wenn wir vielleicht zu unseren Themen kommen und gucken, wie viele einige wenige auf dieser Welt verdienen, ohne dass sie so eine Verantwortung und Last auf sich tragen müssen, dann ist das schon für mich, ja, ich habe trotzdem noch vor allem, dass sie den Job machen, Respekt, was nicht bedeutet, dass ich politisch mit allen einverstanden bin, selbstverständlich.
So, jetzt muss ich mich selber kurz korrigieren. Natürlich wird es nicht sukzessive unterschätzt, sondern systematisch unterschätzt. Dann zweitens, ich entnehme dem, du hast keine politischen Ambitionen.
Also,
du bist keine Präsidentin.
Nein, das habe ich nicht vor.
Jetzt ist die Frage sehr offen geblieben.
Ja, ich wurde ja auch damals von einigen angesprochen, ob ich nicht Mitglied werden will etc. Also so ist es nicht. Ja, ich bin mit dem, was ich mache, sehr zufrieden, weil das ist ja auch letztendlich politische Arbeit.
Wie wird man letztendlich, warte, ich muss ganz genau, deine Funktion bei Oxfam ist, du bist geschäftsführende Vorstandsvorsitzende. Was heißt denn das?
Ja, das ist ein super Titel, oder?
Ja,
sehr lang. Ich würde sagen, im Englischen würden sie COO dazu sagen und eigentlich im Deutschen die Geflogenheit ist Geschäftsführerin. Genau.
Oxfam ist ein Riesenladen, wenn man das zusammenfasst, korrigiere mich bitte, falls es falsch ist. Ich lese es auch runter, damit nicht die Illusion erzeuge, ich jetzt alles im Kopf. Also es gibt international seid ihr ein Verbund aus 21 unterschiedlichen Organisationen mit über 3000 lokalen Partnerinnen in 70 unterschiedlichen Ländern. In Deutschland seid ihr 190 Leute, also festangestellt.
Insgesamt, genau, aber mit der
3.400 Ehrenamtliche.
Ja, mehr sogar. Wir haben mittlerweile 3.700 Ehrenamtliche.
Wow. Okay, wie wird man geschäftsführende Vorstandsvorsitzende von Oxfam in Deutschland?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie wird man das? Ich glaube, dass es mehrere Faktoren gibt, denke ich, die dazu geführt haben, dass letztendlich ich sowohl die Mitarbeiterinnen, die an den Gesprächen damals teilgenommen haben, als ich mich auf diese Stelle beworben habe, als auch Mitglieder unserer unterschiedlichen Gremien, denke ich erstmal, dass wirklich mir abgenommen worden ist, dass ich für die Mission, sprich für das, wofür Oxfam steht, brenne. Also ich habe wirklich ein großes Problem mit Armut und ich auch wirklich die Arbeit von Oxfam sehr schätze, weil sie nämlich viele Mittel gegen Armut haben. Ich denke auch, dass ihnen auch sehr wichtig war, dass Personen sozusagen die Organisation mitgestaltet und wo notwendig natürlich auch führt, die auch einen feministischen Blick auf die Welt hat. Und das habe ich tatsächlich mitgebracht. Ich bin nicht Feministin seit ein paar Jahren, sondern dass ich Feministin bin, das sage ich schon, das sind jetzt mehr als 30 Jahre. Ja, ich habe ja gerade erwähnt, wann mein Studium ungefähr stattgefunden hat, ja. Ihnen, glaube ich, auch natürlich wichtig war, dass ich aber auch die Fähigkeiten und Qualifikationen mitbringe. Wie kann man eine Organisation entwickeln? Wie kann man gemeinsam für unsere Sache mehr Öffentlichkeit auch generieren und auch wirklich Menschen motivieren, mit uns die Welt besser zu gestalten, ein Teil unserer Bewegung zu werden? Und ich glaube, meine Vita zeigt.
Gerade drauf geguckt, hast du gesehen, oder?
Ja.
Musst du selber sagen, was sonst mache ich es jetzt. Terre de Femme?
Genau.
Und Plan International, das sind die beiden großen, die ich raus habe. Ich habe bestimmt was vergessen, oder?
Ja, also ich habe auch für die European Network Against Racism gearbeitet in Brüssel. Das ist der größte europäisch weite existierende Umbrella Organization.
Dachorganisation.
Vielen Dank. Dachorganisation von Antirassismus-Organisationen. Und ich habe auch wirklich danach sehr viele und unglaublich nicht nur spannende, aber auch lehrreiche Jahre bei der European Women's Lobby gehabt. Und die European Women's Lobby, auch größte Frauenrechtsorganisation, also Dachorganisation europaweit. Also das heißt, ein Zusammenschluss von Frauenrechtsorganisationen europaweit.
So, und jetzt kurze Zeitreise zu dem Moment zurück, wo du dich damals auf den Job bei Oxfam beworben hast. Wie stelle ich mir das vor? Du hast es in einer Zeitungsannonce gelesen, hast dir gedacht, ach, das mache ich jetzt mal?
Nein. Ich glaube, das war früher so. An die Zeiten kann ich mich auch erinnern.
Das ist, wenn du die Zeit aufschlägst, da gibt es doch immer diese Rubrik, wo diese ganzen großen Stellenausschreibungen so, Professur.
Das bin ich. Mensch, ich kann das alles.
Ja, genau.
Kein Problem.
Da wäre meine nächste Frage gewesen, woher hast du gewusst, dass du darauf passt? Aber wie war's? Also wie?
Ja. Also Oxfam kannte ich ja natürlich schon vor der Zeit, bevor ich mich bei Oxfam beworben habe. Aufgrund der Zusammenarbeit meiner vorherigen Organisation mit Oxfam, aber auch natürlich ihre Kampagnen, ihre Programme und auch politische Arbeit immer ganz toll fand und sehr beeindruckend. Und im Besonderen, weil sie in der Thematik der Ungleichheit gegen Armut etc., sei es humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit etc., auch immer die politische Komponente nicht außer Acht lassen. Ne? Weil was wir wollen bei Oxfam ist ja, wir wollen ja ein System so verändern, dass viele davon profitieren und es vielen sozusagen zugutekommt und die Ungleichheit abgeschafft wird. Und dann wurde ich darauf angesprochen. Also aber nicht intern von Oxfam Deutschland, sondern von jemandem bei Oxfam International. Ob das denn nicht etwas für mich wäre?
Ja, so läuft das. Connection.
Und typisch, da ärgere ich mich wirklich noch drüber, muss ich sagen, Julius, weil meine erste Reaktion war wirklich, finde ich, häufig, was Frauen halt machen, so, are you sure?
Okay.
Ja, so, bist du dir sicher?
Ja.
Na, und
ja, wie heißt das Wort dafür? Ich komme gerade nicht drauf. Wenn man quasi selber in Frage stellt, dass man das kann, obwohl man ganz offensichtlich die Skills mitbringt.
Imposture Syndrome.
Danke.
Genau. Und ich fand die Antwort echt klasse und gesagt, naja, wenn ich es nicht denken würde, würde ich dich jetzt nicht drauf ansprechen.
Naheliegend.
Und ich fand die Antwort wirklich gut.
Ja.
Und die hat mich motiviert. Und dann habe ich mir das einfach nur mal genauer angeguckt und mir überlegt, wie fühle ich mich dabei? Also, ne, ist das, weil Plan International ist auch eine tolle Organisation. Also ich achte sie immer noch sehr und ich finde es keine Organisation, die nicht besser wäre. Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, alle Organisationen, für die ich gearbeitet habe, schätze ich immer noch und die machen alle immer noch sehr wichtige und tolle Arbeit. Habe unglaublich wunderbare Menschen kennengelernt. Die will ich auch nicht missen. Mit vielen bin ich noch weiterhin entweder lose, aber auch enger in Kontakt oder viele sind noch Freunde oder sind Freunde von mir geworden. Und habe dann gesagt, hey, why not?
Das mache ich.
Ne, genau. Ja.
Und Victor, dann, jetzt komme ich.
Ja. Und dann habe ich mich beworben.
Bevor du erzählst, was Oxfam macht, weil da müssen wir auf jeden Fall einsteigen, weil die Frage ist ja schon, du hast es eben selber gesagt, wie verändert man Systeme? Also wie schafft ihr es, in Systeme reinzuarbeiten, um diese Systeme zu verändern? Wir haben vorher, wir hatten jetzt eine Stunde Zeit vorher, haben bei einem Kaffee und das hatte so ein bisschen was Zynisches. Also das geht mir selber in meinem Job ganz häufig so, dass man bestimmte Dinge, die kommen einem so abwegig, so abstrus, so surreal vor. Also wir können ja mal, jeder von uns macht so eine Zahl, die du so für so richtig bescheuert hältst. Ja?
Ja.
Und ich mache eine, die ich so für richtig dermaßen daneben halte. Wer soll anfangen, du oder ich?
Oh, gerne du.
Okay, ich glaube, das, was mich vorhin am allermeisten zum Lachen gebracht hat, als ich es gelesen habe, war, das Vermögen von Elon Musk übersteigt das Bruttoinlandsprodukt von mehr als 130 Ländern.
Ja. Das ist absurd, oder was will man dazu sagen?
Okay, jetzt du.
Ja, aber wir reden hier über 130 Länder.
Und das muss dann, also das ist die quasi die Bruttowirtschaftskraft, das, was ein Land erzeugt.
Ja.
130 Länder, ich glaube, es gibt weltweit 198,
wenn man so schwankt. Ja, genau. Ja, das ist krass.
Ja.
Ich weiß auch nicht, aber es ist absurd. Alleine schon, wenn man sich das vorstellen muss, fällt es einem schwer, oder? Ich kann mir das wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen. 130 Länder. Und wie viele?
Ein Mensch.
Ja, ein Mensch. Und wie viele Menschen dort aber auch leben, arbeiten und versuchen, ihr Leben sozusagen zu gestalten oder zu überleben, ne, von Tag zu Tag. Dann komme ich mal mit einem, und zwar, genau, da geht's mehr so um Ungleichheit und Klima. Oxfams Berechnungen zeigen, dass 50 der reichsten Milliardären in der Welt in einem einzigen Jahr jeweils mit durchschnittlich 184 Flügen 425 Stunden in der Luft verbrachten. Das heißt, damit war jeder von ihnen für so viel Treibhausgase verantwortlich wie der Durchschnitt der übrigen Weltbevölkerung in 300 Jahren.
Jeder Einzelne?
Ja.
Also die sitzen so viel.
50 der reichsten Milliardäre.
Die sitzen so viel im Flugzeug in einem Jahr, jede Person individuell,
genau,
wie die Weltbevölkerung zusammen in 300.
Genau. Was sagt man dazu?
Naja.
Also was sagt Mensch dazu?
Ja, es ist so zwischen Zynismus und totaler Verzweiflung, womit du mir die Brücke gebaut hast zu meiner Frage. Zwischen Zynismus und Verzweiflung.
Ja.
Und doch dem Wunsch, es verändern zu wollen. Woher ziehst du die Kraft?
Weil ich weiß, es gibt so viele Menschen, natürlich bei Oxfam, aber auch wirklich weltweit, die diese Ungerechtigkeit genauso sehen wie wir, dass das einfach nicht gesund sein kann, weder für uns Menschen noch für die Natur und unseren Planeten. Daraus ziehe ich wirklich meine Stärke, und ich ziehe auch meine Stärke daraus, dass wir eigentlich auch wenn es manchmal lange dauert und dicke Bretter bohren etc., ne, die ganzen Sprüche, die wir auch so aus der Politik kennen, aber wir doch schon zur Veränderung beigetragen haben. Ja, also ich lass mich mal ein Beispiel geben. Oxfam, wir waren mit wirklich Initiatoren und haben wirklich diese Kampagne auch weltweit wirklich mitgeführt, wo wir gesagt haben, es muss so ein Mindestprozent an Abgaben von multinationalen Konzernen geben. Ja, Steuer, dass sie mindestens so viel Steuern zahlen müssen weltweit. Naja, und wir wissen vor ein paar Jahren, was ist wirklich durchgesetzt worden? Ja, jetzt müssen wirklich alle Konzerne 15% ihrer Einnahmen sozusagen auch wirklich als Steuern abgeben. Und ich finde, das ist ein super Erfolg. Ich meine, davor war es null. Oder davor gab es keine Regel.
Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ich bin in meiner Brust schlagen da wirklich zwei Herzen. Weil auf der einen Seite, es gibt dieses wunderbare Buch Factfulness von Hans Rosling, das ich schon mehrfach in diesem Podcast zitiert habe, das ja ganz offensichtlich mit neutralen Daten zeigt, es wird besser. So, es lohnt sich, dass wir uns dafür einsetzen.
Ja.
Und trotzdem stehe ich häufig morgens auf und denke mir so, ich könnte ja auch einfach probieren, reich zu werden.
Toi, toi, toi.
Ich könnte meine ganze Energie ja auch in was anderes verwenden. Deswegen ist die Frage so, wo, auch für die Menschen, die uns jetzt zuhören, ja, wo holt man die Energie her in diesen Stunden, wenn man diese Zahlen, die wir beide jetzt da haben, du mit deinem Bericht und ich mit meiner kleinen Recherche, wenn man diese Zahlen so vor Augen hat, woher zieht man die Energie? Was ist das Geheimrezept?
Naja, ich denke, die Energie ist, wie auch in deinem Fall, ich hoffe, ich bin nicht übergriffig, ist ja, dass unsere Arbeit, das, wofür wir uns engagieren, uns reich macht. Ja? Also quasi die inhaltliche Arbeit uns bereichert.
Ja.
Na, und das kann ich nur sagen, es bereichert mich. Es macht mir wirklich Freude. Also es bereitet mir weniger Schmerzen als Freude. Und das ist ja wichtig. Ich mache das gerne. Und na klar, haben wir große Herausforderungen. Es ist nicht jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen. Nicht, dass ich jetzt hier missverstanden werde, aber im Gro und im Durchschnitt, wenn ich zurückblicke und heute auch drauf blicke, sowohl im privaten oder im beruflichen, ich bin ein unglaublich zufriedener Mensch.
Voll gut. Es wäre schön, wenn du das so von dir sagen kannst.
Ja, ich meine, was will ich denn mehr? Ich habe eine tolles privates Leben, toi, toi, toi. Ja, ich habe unglaublich tolle Menschen um mich herum. Ich habe auf der Arbeit so engagierte, wirklich großartige Menschen. Wir setzen uns ein für etwas, wo wir ja keinem wehtun wollen. Ja, sondern wir hoffen, dass wir wirksam sind, dass wir vielen die Möglichkeit geben, ihr Potenzial, welches sie ja haben, auch wertgeschätzt zu bekommen und sozusagen honoriert werden und auch ihnen keine Zugänge sozusagen verschlossen bleiben, sondern dass die Türen sich immer weiter öffnen für sie. Und ich finde es wirklich bereichernd. Also es macht mir Freude und das ist, glaube ich, mein Reichtum.
Ihr lieben HörerInnen, schön, dass ihr dabei seid. Wir stecken ganz viel Herz und Leidenschaft in den Goodcast für euch. Wenn euch gefällt, was ihr hört, zeigt uns ein bisschen Liebe zurück, liked, abonniert und bewertet diesen Podcast. Das hilft uns riesig weiter, das hilft den Algorithmus ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Und wenn ihr uns einen Kommentar da lasst, macht ihr unseren Tag perfekt. Bisschen früh für ein Schlusswort, ne?
Findest du? Ja, nein, aber ich glaube, sonst würden doch viele nicht machen sonst, denke ich, in unserem Sektor. Würdest du doch wahrscheinlich sonst auch nicht machen, oder?
Ja, bei mir sind das zwei unterschiedliche Dinge. Zum einen, da hast du mich eben echt erwischt, stimmt. Also mich machen so einzelne Geschichten, wenn ich merke, es funktioniert wirklich etwas, man verändert für die Person etwas, das ist schon schön.
Ja. Ne?
Und dann habe ich eben intuitiv gedacht, weißt du, was ich immer toll finde? Wenn Menschen, die sich vorher nicht bewegt haben, die es aber eigentlich mitentscheiden können, ich meine da nicht die betroffenen Personen, sondern es gibt ja immer noch eine Ebene von Menschen, die wir beeinflussen können, damit sie etwas anders tun. Wenn die ihr Verhalten ändern, dann sind die schon total stark. Also zum Beispiel in Politik, wenn sich eine Politikerin vorher für etwas nicht interessiert hat und du redest mit ihr und du merkst, da setzt was ein, da verändert sich was. Du merkst, du kannst auch an den größeren Hebel ran, das finde ich echt, das mag ich.
Ja, das mag ich auch. Und was ich auch noch sagen will, ich glaube, was ich aber nicht missverstanden haben möchte, ist, es gibt auch unglaublich viele Menschen, die nicht in unserem Sektor arbeiten und unglaublich tolle Menschen sind.
Ne?
Ja.
Und, nein, stimmt schon, klar.
Ne? Und auch sehr viel sich engagieren, ja, und auch sich einsetzen. Dass halt Armut, Ungleichheit abgeschafft wird, ja, die auch mit Ungerechtigkeit nicht zufrieden sind. Also
in eurem Fall 3.700 Ehrenamtliche.
Das ist unglaublich und allein nur in Deutschland.
Krass, ja. Mhm. Weißt du, wie viele das weltweit sind?
Ja, 50.000 circa.
Wow.
Das ist schon eine Nummer, finde ich auch.
50.000 Ehrenamtliche.
Ja, ja. Und du hattest ja schon erwähnt, wir haben noch über momentan, glaube ich, knapp 3.000 Partnerorganisationen. Ja. Das ist auch unglaublich, ja. Und in über 70 Ländern. Also das ist schon eine große Anzahl von Menschen. Alleine nur wir in Kooperation mit so vielen tollen Menschen bringen so viele Menschen zusammen. Und dann weiß ich auch, wie viele noch weiter außerhalb vielleicht dessen, was wir bemessen können, auch genau quasi die Sachen angehen möchten wie wir.
Jetzt müssen wir irgendwie die Katze aus dem Sack lassen. Was macht ihr eigentlich?
Ach ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich freue mich. Also Oxfam International wurde 1942 gegründet und wir setzen uns hauptsächlich in zwei Säulen ein. Einmal sind wir wirklich eine unglaublich anerkannte internationale Organisation im Feld der humanitären Hilfe, wenn es um WASH geht. WASH steht für Water, Sanitation and Hygiene, also alles, was mit Sanitäranlagen, mit Wasser zu tun hat, aber auch mit Hygiene. Und da sind wir wirklich auch weltweit führend mit. So, das heißt, bei Katastrophen, Kriegen etc. sind wir auch sehr schnell und können sofort den Menschen in dem Moment erstmal helfen. Aber wir denken ja weiter. Ne? Wir sind da nicht nur irgendwie zwei Wochen da, sondern wollen das ja auch nachhaltig alles dort mit den Leuten vor Ort auch aufbauen, damit da die Strukturen immer nachhaltig für immer am besten. Ja,
für immer.
Ne? Auch dort von den Menschen genutzt und organisiert und geführt werden können. Also wir haben zum Beispiel, um einfach nur zu sagen, wie wir das auch nachhaltig machen, wenn wir in humanitäre Krisen reingehen und da auch sehr schnell zur Unterstützung im infrastrukturellen bereit sind, ist, wir haben ja sogar einen WASH Innovation Fund und da fördern wir beispielsweise Startups etc., die innovativ sozusagen Wasser beispielsweise entsalzen. Ja? Mhm. kann dir sagen, meine erste Reise mit Oxfam ging nach Äthiopien und Somalia, Somaliland. Und da hatte ich die Möglichkeit, wirklich auch vor Ort zu sehen, wie unsere Wasser sozusagen Entsalzungsanlagen in einem Gebiet, wo Dürre herrscht und dort auch das Wasser oftmals eben mit Salz vermengt ist, genießbar ist. Ja, also sowohl trinkbar ist, als auch sozusagen funktioniert und nachhaltig ist. Also ich glaube, das ist es, was halt wir bei Oxfam mit Systemveränderung auch sozusagen verbinden, dass wir nicht nur reingehen und dann wieder raus und dann eigentlich hat sich an der Struktur nichts geändert. Nein, vor Ort die Menschen sind diejenigen, die selbst jetzt das organisieren, es selbst sozusagen auch instand halten können und so weiter und so fort. Und dann natürlich noch eine zweite Säule, wo wir wirklich auch sehr bekannt dafür sind und ich glaube auch wirklich anerkannt dafür sind, wenn es um Ungleichheit geht und gegen Armut. Da sind wir besonders stark, wo wir uns einsetzen, wirklich gemeinsam mit Gewerkschaften für bessere Arbeitnehmerinnenrechte in vielen Ländern, wo wir uns einsetzen für bessere Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerinnen. Momentan, nur um ein Beispiel zu geben, ja, haben wir ein Programm, also länderübergreifend, Brasilien, Südafrika und Indien, wo wir halt Bäuerinnen und Gewerkschaften dabei unterstützen, dass halt Pestizide, die wirklich gesundheitsschädlich sind, nicht mehr verwendet werden, auf den Feldern, auf denen sie arbeiten. Und häufig sind es aber Pestizide, die bei uns in der Europäischen Union verboten sind. Aber die Konzerne, die diese produzieren bei uns in Europa, also für uns Menschen in Europa, die wir leben, nicht produzieren dürfen und hier nicht verkaufen dürfen, aber trotzdem diese weiter produzieren und im Ausland, also außerhalb der Europäischen Union verkaufen. Und das geht einfach nicht. Und da war ich auch letztes Jahr in Südafrika, konnte mir das vor Ort anschauen. Ja, so sehr ich auch wirklich, wo ich dachte, das kann nicht sein. Wie geht das, ne? In der Europäischen Union ist verboten, wird nicht verkauft, es wird nicht eingesetzt. Aber wir Europäerinnen sozusagen oder die Konzerne produzieren es und verkaufen das dann in die anderen Länder, wo dann Menschen drunter leiden. Wirklich unglaubliche gesundheitliche Schäden davontragen. Aber ich war auch beeindruckt, wie stark, weil das Programm, was wir auch machen, machen wir mit Frauen, also mit Arbeitnehmerinnen, mit den Farmerinnen. Boah, sind die stark. Und meine Güte, wirklich, es ist unglaublich. Wir hatten das Wort am Anfang, Resilienz, aber so mutig auch, ja, wie sie dafür sich einsetzen, ja, wie sie auch alleine die Art und Weise, wie sie demonstrieren, das war wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass wir es wirklich schaffen, dass diese Produkte da nicht mehr eingesetzt werden, also dort nicht mehr dorthin verkauft werden. Da müssen wir natürlich hoffen, dass die deutsche Regierung das auch unterbindet und die Europäische Union. Und auf der anderen Seite natürlich auch der, sagen wir mal, in dem Fall, weil ich ja letztes Jahr in Südafrika war, dass die südafrikanische Regierung das auch nicht mehr zulässt.
Ich überlege, wie ich das formuliere. Das macht natürlich einen unglaublichen Zwiespalt auf zwischen Menschen, die vor Ort super resilient sind und auch aktiv sind, die total beeindruckend sind, auch wegen ihrer Widerstandskraft, sich Dingen entgegenzustellen. Und auf der anderen Seite sitzt halt irgendein wahrscheinlich mittelalter weißer Manager in einer Spitzenfunktion in einem Konzern und sagt, mir doch scheißegal, dann verkaufe ich das Zeug eben nach Südafrika. Und die Frage ist, wie können wir das eigentlich ändern, wenn wir eigentlich genau da an die Strukturen ran müssten? Weil ansonsten ist es ja, also die Leute, ich verstehe das nicht als Kritik, ist es richtig, die Leute vor Ort zu befähigen und die zu unterstützen und denen maximalen Support zu geben und mindestens genauso wichtig ja eigentlich diese Strukturen zu verändern. Wenn sich da an dem Denken nichts ändert, da stehen wir in Zukunft immer wieder, wir hatten es vorhin mit Elon Musk, dann haben wir halt immer mit Menschen zu tun, die eigentlich ihr eigenes Interesse über alles andere stellen.
Ja, leider. Und
das war jetzt nicht so sonderlich erbaulich, habe ich festgestellt.
Nee, war nicht wirklich erbaulich, wenn ich mich jetzt in das, was du gesagt hast, hineinversetze. Und auf der anderen Seite haben wir aber doch auch unglaublich viel schon verändert und bewegt, wenn wir ehrlich sind. Ja, diese Pestizide, die ja hier verboten worden sind, waren ja irgendwann mal nicht verboten.
Ja, right? Ich mag das, wenn Leute das so sehen.
Ja, ja, aber ne, ist ja wahr. So, ja, warum wurde es ansonsten erstmal hier verboten?
Ja.
Hätte ich ja nicht erwähnt oder erwähnen müssen. So, das heißt, dass sich schon etwas bewegt hat. Vielleicht nicht, wie ich es mir wünsche und du, ne, sozusagen ganzheitlich, und warum werden wir geschützt und die anderen Menschen zählen anscheinend weniger.
Oh Gott, die Frage sollten wir nicht aufmachen.
Ne? Und dennoch haben wir ja doch hier was erreicht. Also deswegen gibt mir das Mut und Hoffnung und zeigt, ja, es ist möglich. Es gibt die Möglichkeit, Sachen zu verändern, und das, daran glaube ich auch fest weiterhin dran. Also ansonsten hätten wir ja viele andere Sachen auch schon von vornherein aufgeben können, sage ich. Und wir hätten diese Rechte nicht sozusagen für uns hart erkämpft, aber haben wir, und unsere Vorfahrenen ja auch.
Du siehst das also eher wie so ein Etappenrennen.
Ja, schon. Also ich glaube nicht, dass ich so einen Magic Stick, wenn ich den hätte, das wäre toll, so ein Zauberstab. Ne? Vielleicht als Kind, ja, habe ich gedacht, okay, ich werde die Welt retten, dann habe ich so viel Macht und einen Zauberstab und dann ist alles schön. Genau, ich denke, es ist auch in der Menschheitsgeschichte, wenn wir zurückgucken, wenn ich mich vergleiche mit meiner Mama, schauen wir uns jetzt einfach nur mal die Frauenrechte an, oder mit meiner Großmutter, also da liegen Welten dazwischen. Ja, also wie viele Rechte wir uns erkämpft haben, ja, und wir haben. Was nicht bedeutet, es ist für immer garantiert. Nein, wir sehen das. Ne? Es sind ja auch Wellen, die stattfinden. Und dennoch weiß ich, dass ich mehr Rechte habe, als meine Mutter hatte, und umgekehrt sie mehr hatte als meine Großmutter.
Das gefällt mir, dieser positive Blick darauf. Finde ja, ich den, gut.
Den bewahre ich mir auch.
Wie entscheidet ihr, was ihr für Projekte macht?
Also definitiv nichts, wo wir der Meinung sind und auch ganz sicher wissen, dass es nicht unser Feld, wo wir nicht die Expertise haben und auch nicht sozusagen die Fähigkeit, ja, und natürlich unsere Strategie, sowohl die globale Strategie als auch die deutschlandweite Strategie, das ist sozusagen unsere Guideline. An der orientieren wir uns, weil wir ja weltweit ja auch Veränderungen schaffen wollen. Also das heißt, wir wollen uns nicht aufsplittern, sondern sagen, okay, darin ist Oxfam wirklich sehr gut, da können sich die Menschen drauf verlassen. Da haben wir viele Partnerorganisationen, Menschen, Ehrenamtliche, die auch mitmachen und es auch für wichtig weiterhin erachten. Und da gehen wir rein, also wirklich anhand unserer Strategien, die globale als auch die deutsche.
Mhm.
Und natürlich auch in Zusammenarbeit, ne, mit unseren Kollegen aus dem globalen Süden, unseren Partnerorganisationen etc. auch. Die haben natürlich auch ein großes Mitspracherecht, um dann halt zu sagen, okay, go for it or not.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie bindet ihr die Leute ein, die wirklich vor Ort sind? Weil das ist ja immer der Blick von hier nach da. Ist ja eh immer ein Gefälle drin. Wie bindet ihr die Leute ein?
Also wir haben auch oft mittlerweile, dass sie uns anfragen.
Sehr gut.
Also, ne, ob wir da halt nicht sozusagen im Projekt oder im Programm oder in der politischen Arbeit mitmachen wollen. Und wir binden sie an, weil wir einfach seit Jahrzehnten in vielen Communities ja schon verhaftet sind.
Mhm.
Ne? Was ja auch wieder für Oxfam spricht, dass wir halt nicht immer nur ein paar Jahre irgendwo sind und dann wieder raus sind, sondern wir wollen ja nachhaltig der Community und mit den Menschen, die dann letztendlich auch irgendwann in den Partnerorganisationen arbeiten oder gearbeitet haben oder bei Oxfam sozusagen, die ja auch oftmals von vor Ort stammten und nicht irgendwie, wir schicken jetzt die Setup und sie arbeitet jetzt mal in Burkina Faso, ja, so nicht. Die haben genügend selbst hochqualifizierte und fähige Menschen. Also das heißt auch über unsere Zusammenarbeit, die sich über Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat.
Ihr seid ja doch eine relativ große Organisation. Preisfrage, wie finanziert man sowas?
Es gibt unterschiedliche natürlich Finanzierungsmöglichkeiten von unserer Arbeit. Ich sag mal über Deutschland natürlich über die Oxfam Shops. Ja, wir haben ja über 55, jetzt 56. Unser letzter Shop wurde in Halle eröffnet. Auch ganz toll, also war auch der Oberbürgermeister da, ganz viele Ehrenamtliche, die jetzt dort in Halle im Oxfam Shop beginnen werden etc. Es war echt eine tolle Eröffnung. Also das heißt, die Oxfam Shops, da wo wir hauptsächlich Secondhand Kleidung verkaufen, auch Bücher Secondhand beispielsweise verkaufen oder auch ganz tolle Accessoires für Häuser und Wohnungen von Menschen. Und unsere Ehrenamtlichen sind auch wirklich unser größter Schatz, ne, die sich wirklich einsetzen, ehrenamtlich. Und das heißt, alles, was dort gekauft wird in unseren Oxfam-Shops deutschlandweit, wird sozusagen direkt, geht dann in unsere Programme, Projekte und auch politische Arbeit. Das ist eine große finanzielle Quelle unsererseits. Was auch interessant für Oxfam ist, in Deutschland, der Oxfam-Shop in Bonn, der allererste, existiert auch länger als der Verein.
Hm.
Ja, finde ich schon mal super.
Spricht auf jeden Fall für die Nachhaltigkeit.
Ja, definitiv. So, und dann natürlich haben wir unglaublich viele Dauerspenderinnen, die unserer Arbeit vertrauen, uns vertrauen und immer bereit sind, weiterhin unsere Arbeit zu unterstützen finanziell. Wir haben natürlich auch Großspenderinnen, die auch unsere Arbeit sehr gut finden, uns unterstützen. Das sind dann sozusagen eine unserer größten finanziellen, also das sind so mit unsere finanziellen Quellen und selbstverständlich auch Unterstützung von Ministerien, vom Entwicklungsministerium, Auswärtiges Amt etc., wo sie sagen, okay, also dass wir uns auf die Ausschreibung bewerben und aber wie ich schon gesagt habe, wirklich nur da, wo wir wissen, we can do it.
Mhm.
Ja, verlasst uns auf, also ihr könnt euch auf uns verlassen, als auch es ist etwas, was wir wirklich auch machen wollen, weil es ist innerhalb unserer Strategie und wir sehen es als wirksam an, dass es wirklich auch einen Mehrwert hat und den Menschen zugutekommen wird. Das ist auch eine weitere Säule, die Finanzierung, die wir haben. Was vielleicht interessant ist für die Zuhörerinnen, die Gelder kriegst du nie alle auf einmal. Das heißt auch unsere Spenderinnen und Spender, sei es aus den Oxfam-Shops, unsere Menschen, die uns monatlich spenden oder einmal im Jahr etc., Großspenderinnen, da tragen wir auch von unseren ungebundenen, sozusagen von unseren Spenden, zahlen wir auch in diese Projekte ein.
Mhm.
Ja, also das heißt, es ist immer mit einem Beitrag von uns finanziell, um diese Programme und Projekte umzusetzen. Also wir kriegen nie ein Projekt 100% finanziert, weder vom Auswärtigen Amt noch vom Entwicklungsministerium.
Das hört sich nach viel Arbeit an.
Ja, das ist es auch. Und es lohnt sich dennoch. Natürlich ist für uns, also ich glaube, das Gute auch bei Oxfam ist, dass wir natürlich, wir sind jetzt nicht total unabhängig, ja, von Projektförderung und dennoch haben wir aber unsere Oxfam-Shops, ja, unsere wunderbaren Ehrenamtlichen, die auch unsere Botschafterin sind, unser Schatz sind, ja, und unglaublich viele, viele Menschen, die gerne unsere Arbeit fördern, ja. So, das ist das Gute, dass wir das haben.
Ich habe noch zwei Fragen für dich. Die erste ist, wir haben ja das Gespräch damit angefangen, dass du gesagt hast, als Kind hast du davon geträumt, die Welt zu retten und dann haben wir so über Etappen gesprochen zwischendurch. Was glaubst du jetzt, wenn man dieses Ziel vor Augen hat, die Welt zu retten? In einer optimalen Welt. Wo befinden wir uns in welcher Etappe?
Das ist eine Frage, wow. Okay, give me a second. Wo befinden wir uns in der Etappe? Ich würde sagen, auf jeden Fall natürlich fortschrittlicher, als es vor einigen Jahren und Jahrzehnten gewesen ist. Definitiv, auch wenn wir momentan vielleicht den Eindruck haben, oh mein Gott, Chaos und so viel Unerwartetes passiert, hauptsächlich auch, weil die USA gerade nicht so stabil sind, wie wir wissen, aber Instabilität auf der Welt gab es auch ohne, dass die USA momentan nicht stabil ist. Also ich denke, das dürfen wir bitte auch nicht außer Acht lassen. Die Mehrheit der Welt kennt Instabilität länger und über Jahrzehnte als wir hier in der Europäischen Union. Und sie haben trotzdem Wege gefunden, weiterhin zu überleben, in Anführungszeichen, to survive, right?
Mhm.
Deswegen würde ich sagen, wir befinden uns trotz all dieser Probleme, die wir politisch haben, aber auch sozial oder wenn wir uns auch den Klimawandel anschauen, vertraue ich uns Menschen, weil wenn ich zurückblicke und gucke, was für Etappen wir genommen haben, eigentlich haben wir doch immer zum Besseren uns entwickelt. Ja, also da bin ich optimistisch. Also ich denke, es wird weiterhin positiv für die Menschheit weitergehen. Also wir werden Next Level hoffentlich in den nächsten Jahrzehnten dann auch spüren und erfahren, dass wir noch einen Schritt weiter gekommen sind in der sogenannten Spätmoderne.
Spätmoderne.
Ja, ja.
Und letzte Frage, welchen Beitrag können wir alle, wir Zuhörenden und ich, der ich hier sitze und mit dir rede, welchen Beitrag können wir alle leisten, ohne dass wir unser Leben groß verändern müssen? Das ist immer die größte Hemmschwelle. Die Leute fangen nicht an, weil sie denken, sie müssen alles über den Haufen werfen.
Mhm.
So, was ist der kleinste Beitrag, der niemanden etwas kostet, mit dem man aber sofort anfangen kann?
Ich denke, dass die meisten schon das vielleicht unbewusst machen, beginnt gleich bei einem selbst und wie verhalte ich mich eigentlich im Kleinen, in der Familie oder im Beruf, wie begegne ich Menschen? Ich glaube, alleine, wenn man sich darüber im Klaren ist und bewusst ist, hat man schon einen unglaublich großen Beitrag zu einer positiven Veränderung geleistet. Davon bin ich überzeugt.
Schön. Danke für das schöne Schlusswort.
Ja, ich danke dir.
Ich danke dir für das schöne Gespräch.
Ich dir auch. Es war mir eine große Freude. Danke.